Kapitel 9, das vertraulichste Wissen, Vers Nummer 4. Maya tatamidam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani jaham teshva avastita. Übersetzung. Von mir, in meiner unmanifestierten Form, wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir. Doch ich bin nicht in ihnen. Erläuterung bei Estik, mein Grace, Esi Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist nicht durch die grobstofflichen, materiellen Sinne wahrnehmbar. Im Bhakti Rasamrita Sindhu heißt es, Shri Krishnas Name, sein Ruhm, seine Spiele und so weiter können nicht durch materielle Sinne verstanden werden. Nur jemand, der unter der richtigen Führung im rein hingebungsvollen Dienst tätig ist, offenbart sich der Herr. In der Brahma Samhita findet man die folgende Aussage. Man kann die höchste Persönlichkeit Gottes, Govinda, immer innerhalb und außerhalb von sich selbst sehen, wenn man dem Herrn gegenüber eine transzendentale, liebevolle Haltung entwickelt hat. Daher ist er für gewöhnliche Menschen nicht sichtbar. Hier wird gesagt, dass er, obwohl alldurchdringend und allgegenwärtig, für die materiellen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Dies wird durch das Wort Avyakta Murtina ausgedrückt. Obwohl wir nicht sehen können, ruht alles in ihm. Wie wir bereits im 7. Kapitel besprochen haben, ist die gesamte materielle kosmische Manifestation nichts als eine Zusammensetzung seiner beiden Energien. Der höheren spirituellen Energie und der niederen materiellen Energie. Wie die Sonnenstrahlen überall im Universum verbreitet sind, so ist die Energie des Herrn über die ganze Schöpfung verbreitet und alles ruht in dieser Energie. Die Tatsache, dass er überall verbreitet ist, sollte einen jedoch nicht zur Schlussfolgerung bringen, dass er seine persönliche Existenz verloren habe. Um ein solches Argument zu widerlegen, sagt der Herr, ich bin überall und alles ist in mir, aber dennoch bin ich weit entfernt von allem. Der König zum Beispiel führt eine Regierung, die nichts anderes als eine Manifestation seiner Energie ist. Die verschiedenen Regierungsabteilungen sind nichts anderes als die Energie des Königs und jede Abteilung beruht auf seine Macht. Aber dennoch kann man nicht erwarten, dass der König in jeder Abteilung persönlich anwesend ist. Das ist ein grobes Beispiel. In ähnlicher Weise beruhen alle Manifestationen, die wir sehen, und alle Existierenden, sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt, auf die Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Schöpfung findet durch die Verbreitung der verschiedenen Energien des Herrn statt. Und wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, ist er durch seine persönliche Repräsentation die Ausbreitung seiner verschiedenen Energien überall gegenwärtig. Om Agyana Timirandasya Agnana Jalashaka Kalakaya Chakshumi Tamina Tasmai Shri Guru Itamim Naupistam Stavitam Hina Putare Svayam Upakaram Naya Tadati Svapadam Hei Krishna Kruna Sinitam Vajpatpati Kupish Kantarara Kantanamosti Takanchana Gaurangi Rari Hina Vanish Vri Vrishivani Kutadevi Amani Hari Kruva Chaitam Suratum Pangumu Manda Matyakati Matsavasapadam Pujo Rama Rari Madhav Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namo Namaste Saraswati Devi Gauravani Pucharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyate Dveshadati Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Chidaha Srivasani Gaura Bhaktavedanta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 unmanifestierten Form wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir, doch ich bin nicht in ihnen. So, also in diesem Vers hören wir speziell über das Wort Avyakta Murti, was bedeutet, dass Gott eine unmanifestierte Form mit sich trägt. Bevor ich in diese Erläuterung mehr eingehe, wo Prabhupada mehr darüber redet, dass wir Gott an sich nicht sehen können und dafür spirituelle Augen brauchen, will ich erstmal eine Geschichte erzählen, die aus Südindien kommt. Und es ist eine sehr interessante Geschichte, weil um Gott zu verstehen und um Gott zu sehen, brauchen wir die Gemeinschaft von Devotees. Und zwar findet die Geschichte in Südindien statt und die kleine Stadt heißt Tirukovalu. In dieser Stadt, es war zurzeit Regenzeit in Indien, es ist bekannt, dass es 4 Monate dort regnet. Und zwar ist da ein Devotee nachts, mitternachts durch die Straßen gelaufen. Er war noch nie in dieser Stadt und er kannte diese Stadt zuvor nicht. Er hatte keine Freunde dort und hatte niemanden, den er ansprechen könnte, ob er dort bleiben könnte. So, er ist nachts durch die Stadt gelaufen und an irgendeinem Punkt ist er an einem Haus angekommen und er hat dann geklopft. Die Tür ist aufgegangen und der Hausherr hat halt gefragt, wer bist du, was willst du? Und da hat der Devotee gesagt, könnte ich bitte einen Schlafplatz haben? Es ist mittlerweile Mitternacht und es regnet und ich brauche irgendwas, wo ich bleiben kann. Also hat er gesagt, ja, ich habe einen Platz in meinem Haus frei, aber dieser Platz ist nur so groß, dass eine Person drin liegen kann. Da hat er gesagt, ja, kein Ding, mache ich. Hat er sich da schön eingerichtet, ist da reingekommen und nach einer gewissen Zeit ist ein weiterer Devotee an die Tür gekommen, hat wieder geklopft. Und dieser Devotee hat auch gefragt, es regnet und ich brauche einen Schlafplatz, es ist unsicher hier nachts und hast du vielleicht einen Platz frei? Und er hat so gesagt, ja, ich habe gerade schon einen Platz vergeben, aber wo eine Person liegen können, können zwei sicherlich doch sitzen. Und da hat er gesagt, ja, super Idee, ich mach das. Und dann waren auf einmal 2 Devotees anwesend in diesem Raum. Nach einer gewissen Zeit kam eine 3. Person an die Tür und hat geklopft und sagte, ich brauche einen Platz zum Schlafen, es ist unsicher hier draußen, weil speziell auch in Südindien gibt es ganz viele Tiger. Und da hat der Devotee gefragt, ob er einen Schlafplatz haben könnte oder einen Platz zum Bleiben. Und da hat der Hausherr halt gesagt, naja, es gibt halt einen Platz, der ist leider schon von 2 Leuten besetzt, die dort drin sitzen. Und da meinte die 3. Person halt, ja, aber wenn 3 Personen drin sitzen können, können 3 Personen drin stehen, 3 Personen drin stehen. Und da hat er gesagt, super, okay, dann werden halt 3 Personen in dem Raum stehen. Und dann ist der Devotee drin gewesen. Die Devotees hatten eine schöne Konversation über Krishna, hatten sehr viel Krishna-Katha und die hatten einen sehr schönen Abend, waren beschützt vom Regen. Nach irgendeiner Zeit ist es dann dazu gekommen, dass sich einer sehr, sehr bedrängt gefühlt hat. Es wurde sehr, sehr eng auf einmal. Und die erste Person, die erste Devotee hat gesagt, warum drängt ihr mich so ein? Warum schubst ihr mich die ganze Zeit? Die 2. Person geantwortet, ich weiß nicht, ich werde selber geschubst. Also, es gibt nichts, ich kann da nichts machen. Und die 3. Person stand dann da und hat sich überlegt, also ich schubse niemanden, die schubsen keinen. Und wie ist es auf einmal so entstanden, dass es auf einmal so eng hier drin wird? Also haben sie darüber nachgedacht, was ist passiert? Und er meinte, der eine von den 3 Devotees meinte, ich habe eine Idee. Ich glaube, hier ist irgendjemand in den Raum gekommen, von dem wir nichts wissen. Er muss hier irgendwie hineingekommen sein. Und die haben sich dann gefragt, okay, was machen wir denn jetzt, um diese Person zu finden? Es ist dunkel hier im Raum, wir können nichts sehen. Was machen wir denn? Hat der erste Devotee vorgeschlagen, gut, dann werde ich eine Lampe bauen. Und die Devotees meinten, wie willst du denn eine Lampe bauen? Hier ist nichts in dem Raum drin. Und dann hat er gesagt, ich habe eine Idee. Die erste Lampe, die ich bauen werde, würde aus Öl, Watte und einem Gefäß bestehen. Die Lampe selber werde ich aus der Erde, dem Erdball, bauen, hat er als Anekdote benutzt. Werde ich den Erdball als Lampe benutzen. Das Öl wird jetzt der Ozean sein. Und die Watte, die man als Lampe, wie man hier, wie sehen wir, opfern jeden Tag bestimmte Dinge zu den Deities und eins ist davon Feuer. Wir haben diese Ghee-Lampen, die aus Watte und Ghee bestehen. Werde ich das Ghee, die Watte nehmen und Streichholz. Und die Dinge werde ich von der Sonne manifestieren. Auf einmal hatte er die Lampe mit dem Ghee, mit der Watte und die Streichholz fertig. Er hat die Lampe angezündet und die haben die Lampe halt hochgehalten. Haben durchgeguckt, haben niemanden gesehen. Die Lampe war zu schwach. Hat sich die zweite Person auch gedacht, ja, dann werde ich auch noch eine Lampe bauen. Und die haben wieder gesagt, wie willst du das denn machen? Und da hat er gesagt, dass die Lampe werde ich bauen aus den Anweisungen meines spirituellen Meisters. Das Licht wird das Wissen sein, was ich bekomme. Und die Watte, die ich für die Lampe verwende, wird die Sehnsucht sein, die ich brauche, um Gott zu erreichen. So hat er diese Lampe manifestiert, hat die angezündet, hat die wieder hochgehalten, hat geguckt, ist irgendjemand da. Die dritte Person stand inmitten von beiden und hat die Hände auf die Schultern gepackt und meinte zu den beiden, ich hab's. Da hat er gesagt, ich weiß, wer gekommen ist. Es ist der Herr des Universums selbst. Die haben sich beide angeguckt, aber wie? Und die haben dann gesagt, dass durch die Gemeinschaft von Devotees kommt der Herr runter von seiner spirituellen Welt, kommt er runter und kommt zu dem Platz, wo die Devotees sich versammelt haben. Und Vishnu kommt nicht nur alleine. Vishnu kommt auf Garuda, sein Träger. Und er kommt nicht nur mit dem Träger, er kommt sogar mit Lakshmi, die Mutter. Und er kommt auch mit seinen ganzen Devotees. Und dann haben die verstanden, weil Vishnu gekommen ist, hat sich der Raum so doll gefüllt, dass sie sich eingeengt gefühlt haben. Und jetzt kann man sehen, dass es waren nur drei Devotees anwesend. Und Vishnu ist persönlich gekommen, um bei dieser Versammlung von Devotees mit bei zu sein. Dann können wir uns auch fragen, wie sind hier so viele Devotees in dem ganzen Raum, dass Krishna oder Vishnu persönlich hier ist. Und er gibt uns sogar die Freiheit, er gibt uns sogar den Komfort, dass wir uns hinsetzen können, dass wir uns, ne, dass wir zuhören können, dass wir chanten können, dass alles sehr, sehr angenehm für uns ist. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Und die Frage ist, könnt ihr Gott sehen? Kann jemand mal die Hände hochhalten, wer Gott sehen kann? So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich bei der Einleitung sehr, sehr toll fand. Prabhupada geht auf das Wort Avyakta Murtina. Avyakta Murtina heißt, Gott hat eine unmanifestierte Form. Diese unmanifestierte Form können wir mit unseren Augen nicht sehen. Aber es gibt noch eine andere Form, die Gott besitzt. Und die heißt Vyakta Murti, heißt die manifestierte Form von Gott. Und diese Vyaktamurti, diese manifestierte Form, davon gibt es auch noch zwei weitere Gruppen. Einmal die beweglichen und einmal die unbeweglichen. Die unbewegliche Form von Gott. Einmal die bewegliche und unbewegliche. Und diese bewegliche Form zum Beispiel sind die Inkarnationen, die Avatars, die kommen. Zum Beispiel Nisshingadev, Rama, Chaitanya Mahaprabhu. Diese Formen sind alle dort, weil die Devotis gewünscht haben, dass Gott oder Krishna erscheinen soll. Für einen bestimmten Grund, weil die Devotis ihn vielleicht in Not brauchten oder weil sich Krishna gedacht hat, hey, lass mich den Devotis helfen, um spirituelle Erkenntnis zu erreichen. So, das sind einmal die bewegenden Formen von Gott, die, ja, genau, die bewegen. Und dann gibt es die nicht bewegende Form von Gott, die man sehen kann. Und das ist der Devi. Genau hier. Jagannath Baladev, so weiter. Gar nicht teil. Und diese Form ist eine sehr, sehr spezielle Form. Weil Gott kommt in dieser Form, um uns seine Barmherzigkeit zu erweisen. Aber manche Leute zum Beispiel sagen, dass, oh, wir haben jetzt Gott als Deity hier, als, sage ich mal, Figur. Und das ist doch gar nicht Gott. Das ist doch einfach nur was, was rumsteht und was wir verehren und wir machen was Schönes draus. Das ist doch gar nicht Gott, das ist einfach nur ein Replikat davon. Und dann fragen wir, aber warum sagst du, dass es ein Replikat ist? Und dann die meisten Leute auf der Straße zum Beispiel antworten, ja, die Figur spricht nicht. Die Figur macht nicht, was ich will. Und dann gibt es halt diese ganzen, sag ich mal, Argumente. Und wenn man sich jetzt überlegt, stellt euch vor, ihr würdet gerade privat mit dem Deity sein. Ihr würdet irgendwas zu dem Deity opfern. Und auf einmal fängt, oder ihr sitzt jetzt im Kirtan zum Beispiel, und auf einmal wird der Deity so anfangen, sich zu bewegen. Was würde bei euch passieren? Was würde mit euch passieren? Ja. Ihr würdet euch wahrscheinlich erschrecken. Ihr würdet euch wahrscheinlich sehr, sehr bedrängt fühlen, sehr, sehr ängstlich fühlen. Oder manche Leute oder manche Devotis haben das Konzept, dass, okay, wir opfern Gott etwas, zum Beispiel Essen, eine Frucht, wir bringen eine Frucht da. Aber wir opfern es. Ja. Es ist beschrieben in den vedischen Schriften, dass wenn man ein Ding opfert zu Gott, sollte man seine Augen schließen und die Dinge opfern. Und sage ich mal, wir opfern die Dinge und wir schließen unsere Augen und nach der Opferung, wir öffnen unsere Augen und wir sehen, das ganze Essen ist weg. Wie würden wir wieder reagieren? Das ist die Frage. Wir würden Angst bekommen. Und Gott kommt nicht, Krishna kommt nicht, um uns Angst einzujagen. Er kommt nicht, um uns zu erschrecken. Gott kommt, um unsere Ängste wegzunehmen, um uns frei zu machen, um dass wir auf eine höhere Plattform kommen können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Opfern sind, wir haben zum Beispiel eine Frucht, die wir Gott darbringen wollen. Wir gehen zum Deity hin. Wir kommen dorthin und sagen, Gott, das ist für dich. Ja. Aber Gott braucht gar nicht essen, weil er ist allmächtig, er hat all diese Dinge und wir brauchen ihn eigentlich gar kein Essen darbringen. Aber trotzdem machen wir es. Warum? Wir machen das, um unser eigenes falsches Ego aufzugeben, was wir seit Jahren und Leben mit uns tragen. Wir kommen vor dem Deity und wir haben diese Frucht und sagen, das ist meine Frucht. Das ist mein Essen, was ich für dich gekocht habe. Das ist meins, das ist das. Das habe ich gebracht. Wir kommen mit dem Ego ran. Komm vor dem Deity, gibt es den Deity, der Priester nimmt es. Und was kommt zurück, nachdem der Priester es geopfert hat? Prasadam. Prasadam übersetzt heißt Barmherzigkeit. So, diese Barmherzigkeit kommt zurück und wir nehmen sie auf. Was ist in der Zeit passiert? Warum werden diese Dinge von die Sachen, die ich geopfert werde, auf den Altar, warum kommen die zurück als Prasada? Und zwar ist es so, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Frucht geopfert haben, wir haben die als Container benutzt. Wir haben diese Dinge als Container benutzt und haben gesagt, okay Gott, du nimmst mein Ego, meine Unreinheiten, die füllst du, sag ich mal, in diesen Container ein, du gibst sie zu Gott. Er nimmt die raus, packt die aus und füllt seine Barmherzigkeit mit, seine Mercy. Und deswegen kommt es zurück als Prasadam. So, wir nehmen die Dinge ein. Und wenn wir das Prasadam haben, da sind wir selbst nicht mehr so selbstig, sondern wir mögen die Dinge zu teilen. Weil die haben eine größere Wertschätzung für die Dinge, als wenn man, sage ich mal, Apfel sich kauft und ihn sofort isst. Man kriegt diese Dinge vom Altar, man hat eine größere Wertschätzung, man geht mit mehr Respekt an die ganze Sache. So, und dies ist das Schöne, dass wir diese Vyakta-Moti-Form haben. Wir haben die Form, die für uns sichtbar ist, für unsere Augen. Da gibt es auch noch ein Beispiel, zum Beispiel später in der Bhagavad Gita, im 11. Kapitel, hat Arjuna gefragt, ob er die universelle Form von Krishna sehen kann. Und Krishna hat zum Anfang gesagt, wird schwierig für dich. Und da hat trotzdem Arjuna darauf bestanden, bitte, lass mich deine universale Form sehen. Da hat er gesagt, okay, dann nehme ich dir deine alten materiellen Augen weg und gebe dir spirituelle Augen. Und auf einmal sieht Arjuna diese Riesenform von Gott, diese universelle Form, wo er sich gedacht hat, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und er hat diese Angst bekommen. Er wurde überfallen mit sämtlichen Gefühlen. Und er hat gesagt, nein, gib mir bitte, ich will dich wieder in deiner zweihändigen Form als Krishna sehen. Weil wir diese Angst davor bekommen, wenn wir wirklich Gott sehen würden. Weil wir nicht dieses Verständnis besitzen, weil wir nicht diese Augen besitzen, um Gott in der richtigen Perspektive zu sehen. So, in diesem Vers wird diese Dinge halt sehr beschrieben, dass man sollte auch unter der Anweisung eines spirituellen Lehrers Wissen empfangen und aus diesem Wissen können wir Krishna mehr kennenlernen, besser kennenlernen. So, dieses Wissen empfangen wir vom spirituellen Meister und von Personen, die spirituell erleuchtet sind. Es gibt ein Beispiel in unseren Schriften, dass wir sozusagen die Lotusblume sind, die auf dem Wasser steht. Und von oben kommt die Sonne. Wie kann eine Lotusblume richtig wachsen? Was ist der Hauptbestandteil, dass eine Lotusblume richtig wächst? Weiß das irgendjemand? Was ist wichtig? Wasser. Richtig, Wasser. Weil du kannst zum Beispiel Sonne haben und die Lotusblume haben, aber die würde halt nicht aufgehen. Die würde halt nicht die Frucht, sage ich mal, bringen, die eigentlich eine Lotusblume bringen sollte, dass sie schön aussieht und dass dann ein schöner Geruch rauskommt. So sehen wir, dass wir brauchen die Fundation vom Wasser im spirituellen Leben. Im spirituellen Leben die Fundation vom Wasser heißt, dass wir jemanden brauchen, der uns den Weg weist, um Krishna zu erkennen. Das wird in dem Beispiel gegeben von der Lotusblume im Wasser. Dass sie ohne dieses Wasser gar nicht erst leben kann. Wir können schon leben, aber wir würden auf uns allein gestellt sein. Wir würden vielleicht den spirituellen Weg nicht richtig ernst nehmen oder wir würden irgendwo falsch abkommen. Oder, weil das spirituelle Leben ist ein Leben, was auf einer, sag ich mal, Rasierklinge läuft. Es ist sehr, 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 sehr interessant, weil einmal du kannst den spirituellen Pfad sehr, sehr gut, sehr, sehr schön gehen, dass du auf der Rasierklinge sicher bist, aber wenn du, sag ich mal, abrutschst, dann kannst du dich sehr, sehr stark schneiden. Und das heißt, dass man anfängt zu spekulieren, dass man anfängt, irgendwelche Sachen sich selber auszudenken und ach, das könnte ja so sein und Gott könnte ja so sein. Deswegen haben wir die Schriften und die Bhagavad Gita, die beschreibt, wie Gott für uns ist. Wie Gott eigentlich da ist. Und es gibt einen Vers im vierten Kapitel, der beschreibt, ja, alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir hingeben. Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht. Osam Prithas. So, man wird, sage ich mal, wie es in dem Vers beschrieben wird, dass man wird belohnt von Gott. Man kann es aber auch sehen in der Perspektive von der Shastra, dass du kannst auch Gott sehen in deiner eigenen Perspektive, wie du dich zu Gott hingeneigt fühlst. Das heißt, du kannst zum Beispiel zu jeder Religion angehören. Du kannst Buddhist sein, du kannst Krishna-bewusst sein, du kannst Hindu, du kannst Muslim sein. Weil die Essenz von all diesen Schriften ist, dass wir Liebe zu Gott entwickeln und verstehen, wer Gott ist, was seine Form ist. So. Und im Krishna-Bewusstsein, man hat dieses schöne, den schönen Prozess, wie man Gott verstehen kann. Und es wird einmal gesagt, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Shravanam, ne? Kirtanam, Vishnu Smaranam. Man hört über Krishna, man hört, wie er aussieht, man hört seine Form, man hört über seine Form, man hört über seine Qualitäten, seine Spiele, die er in der Vergangenheit ausgeführt hat. Und dann chantet man darüber, man rezitiert bestimmte Mantren, um Realisation zu erreichen. Und dann, man kann sich auch an Gott erinnern. Zum Beispiel, ich habe den Service gehabt in New York City, dass wir jeden Tag rausgegangen sind auf die Straßen und haben Harinam Sankirtan gemacht. Jeden Tag für 6 Stunden haben wir das gemacht. So, egal ob Regen oder Winter oder minus 15 Grad, wir sind rausgegangen, haben den heiligen Namen des Herrn halt verbreitet. Und man sieht viele Dinge, wenn man da über Jahre denn mitmacht, man sieht viele Dinge in sich selbst wachsen. Und einer dieser Dinge sind Realisationen, die man kriegt über den heiligen Namen des Herrn. Ich habe davor darüber gesprochen, dass man ein reines Herzen haben sollte, oder in der Erläuterung wird auch beschrieben, man sollte ein reines Herzen haben. Aber wie kommt man dazu? Es gibt das Shikshastakam, die 8 Verse von Sri Chaitanya Mahaprabhu, die Inkarnation Krishnas, die vor 500 Jahren erschienen ist. Und er sagt dort, Cheto Darpana Marjanam. Ne? Die Dinge, die man sich angehäuft hat über die Jahre, über die Lebenden, dieser Staub, der auf dem Spiegel des Herzens sitzt, den kann man wegwischen, zerstören durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn. So, dieses Chanten des heiligen Namens ist die stärkste Methode, um Gottrealisation zu bekommen. Speziell von Mantra-Chanten. Weil Mantra heißt das, was den Geist befreit. So, wir können jeden Tag dieses Mantra-Chanten machen. Es gibt so viele Leute, die verschiedene Mantra-Chanten, dies und das machen, aber die Essenz nicht davon begreifen, was es heißt, warum wir Mantras chanten, speziell den Hare Krishna Mahamantra. Und zwar die Essenz des Chanten des heiligen Namen ist, um seine ewige Beziehung wiederherzustellen mit Gott, die wir verloren haben. Wir denken uns, ja, wir können in dieser materiellen Welt genießen, Dinge sehen so toll aus, Dinge sehen so anziehend aus und wir können uns da sehr, sehr vertiefen in den ganzen Dingen. Aber in irgendeinem Maße werden wir immer enttäuscht. Wir werden Egal wie schön die Sache am Anfang ist, wir werden immer enttäuscht werden. Und wir werden immer in Frustration enden. Es ist egal, was du machst, wie du es machst. Am Ende, spätestens am Ende des Lebens wirst du merken, oh, da ist irgendwas, was, ich glaube, ich habe was verpasst. Und dieses Chant vom Heiligen Namen kann dir diese Fülle geben, die man sucht. Und weil man halt diese Unreinheiten hat, reinigt es auch das Herzen, dass man Gott verstehen kann, Krishna verstehen kann. Weil Krishna ist nicht einfach zu verstehen. Das wird ja hier gesagt, ne? Von mir, in meiner unmanifestierten Form, wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir, doch ich bin nicht in ihnen. Nein, Krishna ist auch ein bisschen, es ist kompliziert, ihn zu verstehen. Wir können ihn nicht mit bloßem Sinn verstehen und sagen, gut, Gott zeigt dich jetzt mal, ich will dich jetzt kennenlernen. So einfach geht es nicht. Ne? Es ist genauso wie, als wenn du, sag ich mal, auf einer Party eingeladen wirst und du kommst da an mit irgendwelchen dreckigen Klamotten, da werden die dich angucken und sagen, du gehörst hier nicht rein. Ne? So ist es auch, dass Gott, er hat auch einen bestimmten Anspruch. Und der Anspruch ist, dass das Herz muss gereinigt werden. Das Herz muss gereinigt werden, sodass du mit einem guten Verständnis und mit einer liebevollen Haltung ihn erreichen kannst und ihn, sag ich mal, den Dienst erweisen kannst, den hingebungsvollen Dienst. So, das Chanten der Heiligen Namen wird erstmal auf der Basis von Sambandha stattfinden. Das heißt, man versucht herauszufinden, wer ich bin. Ich bin eine spirituelle Seele, ich bin nicht dieser Körper. Wir haben diesen Eindruck, dass wir uns mit diesem Körper identifizieren. Das ist meine Haut, das ist mein Land, das ist mein, na, alles, was dazugehört zur materiellen Identifikation. Und die sollte man abgehen und sagen, okay, ich bin jetzt ein Diener Krishnas. Ich bin für Krishna da, ich werde versuchen, ihn zu hören. Sambandha heißt, ich werde rausfinden, wer ich bin, und ich werde wissen, wo mein Ziel ist, wo wer Gott ist. So, denn Kirtan wird dann auf der nächsten Stufe praktizieren, das heißt dann Abhideya. Man muss wissen, wie der Weg ist, um Krishna zu erreichen, um Gott zu erreichen. Die Form Gottes zu erreichen. Was ist der Weg? Der Weg kann hingebungsvoller Dienst sein zu Krishna. Und was damit speziell gemeint ist, was auch Prabhupada sehr, sehr oft gesagt hat, hingebungsvoller Dienst heißt, dass man Dinge mit Liebe macht, mit Spontanität und mit nicht mit einer Verkrampftheit im Herzen, sondern oh, ich muss jetzt zum Tempel gehen. Samstag. Ne? Sondern man sagt, hey, weißt du, ich will zum Tempel gehen. Krishna wird sich freuen, dass ich denn da bin. Und man geht mit einer spontanen, sag ich mal, Neigung dorthin. Und so wird auch Krishna sehr, sehr zufrieden sein und sagt, wow, mein Devote ist gekommen, um mich zu sehen. Das ist sehr schön, ich freue mich und ich werde ihn damit belohnen auch. Da freut er sich. Und das wird auch im vierten Kapitel dort gesagt, dass So viel du dich hingibst, so viel gebe ich dir auch zurück. Also Gott sieht dich und sagt, hey, du bist hierher gekommen, du hast den großen Schritt gemacht, um in den Tempel zu gehen. Sehr gut. Und du chantest sogar, du hörst bei der Lectures, du nimmst Prasadam. Das sind die besten Dinge, die du tun kannst. So, man muss den Weg wissen. So, und dann, was man zum Schluss macht, ist, man fokussiert sich. Man fokussiert sich auf das Ziel. Was ist das Ziel des Lebens? Viele denken, Ziel des Lebens ist, man muss eine ehrfürchtige Erhaltung haben oder eine ehrfürchtige Haltung zu Gott haben. Das ist sehr, was sehr, sehr Gruseliges. Was sehr, sehr, also Gott steht oben mit einem langen Bart und guckt auf sich runter. Aber eigentlich der Sinn des Lebens ist, dass man glücklich wird. Und das ist, was viele Leute halt nicht verstehen. Wie kann man glücklich werden? Glücklich wird man durch spirituelle Praxis. Nicht durch irgendwelche materiellen Dinge, die zeitweilig sind und dann irgendwann verschwinden, sondern durch spirituelle Dinge, die auf dein, sag ich mal, spirituelles Bankkonto kommen. kommen, was wir auch letzten Samstag gehört haben von Janitai, da hat er gesagt, dass all diese Dinge, die wir tun, werden immer erhalten bleiben in unserem spirituellen Bankrott. Die werden niemals verloren gehen. Es ist egal, was uns passiert. Und diese Dinge, die Krishna sehr, sehr mag, er schaut auf diese Dinge, die wir getan haben für ihn. So diese Form, wie wir in Verbindung kommen mit Krishna, ist die einfachste Form, und das ist die Form des heiligen Namens des Herrn, des Hare Krishna Maha Mantras. Maha heißt groß und Mantra heißt das, was den Geist befreit. Also diese Praxis vom Chant des heiligen Namens ist die größte Praxis, die du machen kannst, um deinen Geist zu befreien von allen materiellen Unreinheiten und allen materiellen Samskaras, die du in deinem letzten Leben oder in diesem Leben erhalten hast, dass du diese reinigst. Du hast diesen Prozess dort drin, wenn du chantest. Und klar, man sagt, okay, ich chante jetzt schon seit vielen Jahren, aber irgendwie wird es nicht irgendwie besser und ich habe immer noch diese ganzen Wünsche und dies und das. Aber das Hauptding ist, dass man das erstmal tun sollte, dass man erstmal chanten sollte und dies wirklich verwirklichen sollte, dass, oh, ich versuche eine Beziehung mit Gott aufzubauen, mit Krishna, in der Form des heiligen Namens. Der heilige Name ist der Hauptpunkt unseres Krishna-Bewusstseins. Es wird das Beispiel geben von einer Zielscheibe. Nur man sieht innen drinnen den roten Punkt. Dieser rote Punkt sollte der heilige Name sein für uns. Und außenrum kommt alles andere, die anderen Aktivitäten, die wir zu tun haben. Zum Beispiel arbeiten gehen, um sich um die Familie zu kümmern oder was auch immer kommt. Viele Leute, es ist leider ein kleines Problem, dass viele Leute sich mehr auf die äußerlichen Dinge konzentrieren und den heiligen Namen halt draußen rum haben. Und ja, ich mache ein bisschen Hare Krishna und da gibt es dann halt dieses Verständnis, dass ja, Krishna-Bewusstsein ist dabei, aber es ist nicht der Hauptfokus. So sollte es genau umgekehrt sein, dass wir unser Leben fokussieren und auf Krishna richten, auf Gott richten, was uns persönlich nicht kostet, außer unsere eigene Kraft, unser eigenes Geisteswillen, den wir dazu einsetzen müssen, um Krishna-bewusst zu werden. Es ist nicht so, dass du Marathon laufen musst jeden Tag oder sowas. Das ist auch klar, das ist ein Marathon, den du mit deinem Geist laufen musst. Das ist schon klar, aber was halt kommt, ist, dass du Krishna bewusst wirst durch diese Aktivität, die man regelmäßig praktiziert. Deswegen wird auch beschrieben, dass Sadhana-Praxis oder die Praxis von stetig werden und den bestimmten Service jeden Tag zu machen, ist sehr, sehr hilfreich im spirituellen Leben. Weil es bringt das im Bewusstsein zu einem stetigen Punkt und zu einem höheren Punkt. Und spirituelles Leben ist wie eine Treppe. Du gehst immer weiter höher und immer weiter höher und irgendwann reißt du das Ziel. Das Chant der heiligen Namen, die Dinge, die wir tun hier im Tempel, ist speziell ein Ruf der Seele, den die Seele hat. Weil wir schwören in diesem Körper schon seit unverdenklicher Zeit rum. Und die Seele ruft einfach danach, glücklich zu werden. Die Seele ruft einfach danach, dass man wirklich frei wird von allen Dingen, die man nicht möchte. Man hat so viele Probleme heutzutage. Und die Seele hat diesen Ruf und durch dieses Chant des heiligen Namens können wir zu Gott rufen. Und wir können ihn erreichen. Und da gibt es auch ein Beispiel. Da gibt es dieses Krishna-Lila, wo Mutter Yashoda wollte den kleinen Krishna, wo er noch ein kleines Kind war, an einen Mörser binden, weil Krishna hat irgendwelche Faxen gemacht und hat sich nicht gut benommen und da wollte Mutter Yashoda ihn bestrafen. So hat sie sich gedacht, gut, werde ich ihn an den Mörser binden. Und sie kam mit dem ersten Seil an, wollte Krishna festbinden und sie war zwei Finger zu kurz. Und sie hat sich gefragt, wie kann das jetzt sein? Warum bin ich zwei Finger zu kurz? Na gut, gehe ich nochmal zurück ins Haus. Und da hat sie noch ein Seil geholt. Hat sie wieder versucht, Krishna damit zu binden. Er ist ja schon wieder zwei Finger zu kurz. Der hat sich gefragt, was ist das denn jetzt? Hat es nochmal versucht und nochmal und immer wieder ist sie gescheitert und war immer zwei Finger zu groß. Sie hat nicht verstanden, warum es so ist. So was hat sie denn gemacht? Sie ist zu ihren Freunden gegangen und hat alle ihre Freunde zusammengeholt und meinte, ihr bringt eure Seile mit, ihr bringt eure Schnüre mit und wir werden Krishna zusammen mit. Und auf einmal hat es geklappt. Warum hat es geklappt? Diese zwei Finger werden beschrieben von Vishwanatha Chakravarti Thakur, einer unserer Gelehrten, dass der kleine Finger ist den, die, was ist das Wort, was ist das deutsche Wort für Endeavor?
Bemühung.
Ja, genau, die Bemühung. Dass man die Bemühung macht, dass man die Bemühung hat und ausübt, dass man Krishna erreichen will. Und der größere Finger wird beschrieben, dass es denn Krishnas Barmherzigkeit ist, die auf einen raufkommt. Und Krishna wurde dann am Ende gebunden. Und dieses Beispiel können wir sehr schön nehmen, wir können das Beispiel nehmen zum Chan des heiligen Namens. Wir alle kommen zusammen als eine Gruppe, um für Krishna zu rufen. Wir können alleine da sitzen und chanten, aber wie laut ist das Chanten? Wenn wir zusammen als Gruppe zusammenkommen, dann wird es, sag ich mal, wie beim Lautsprecher, es wird einfach lauter gemacht und es wird einfach wirklich gechantet und da wird als Gruppe diese Bemühungen gemacht, um Krishna zu erreichen und Krishna sieht es denn. Und er wird seine Barmherzigkeit aufnehmen und dann wirst du auch Realisation bekommen und du wirst spirituelle Erfahrungen machen, die für dein Leben sehr, sehr hilfreich sind. Und das ist egal, zu welchem Bereich des Lebens du Probleme hast oder sogar oder du bist sehr, sehr gut, sag ich mal, situiert. Es ist egal, der heilige Name des Herrn ist da, um dir zu helfen, die Beziehung zu Krishna wieder aufzubauen. Diese Beziehung ist, was wir wirklich versuchen zu suchen. Das ist, was wir versuchen zu... Also, wir suchen das draußen in materiellen Dingen. Wir versuchen, die Beziehung zu Krishna irgendwie zu finden in irgendwelchen Sinnesbefriedigungen. Aber wir scheitern immer wieder. Und von dem Punkt her ist es wichtig, dass wir alle regelmäßig zusammenkommen, um den heiligen Namen zu chanten. Um zu zeigen, Krishna, ich bin hier. Ich will dich kennenlernen. Und ich will mein Leben, sag ich mal, auf die Reihe bekommen. Ich will mein Leben glücklich leben, im Einklang mit allem. Und dass ich halt dich kennenlerne und so zufrieden werde. So, das ist die Essenz des Chan des heiligen Namens. Dass wir unsere Beziehung aufbauen. Dass wir wirklich erkennen, wer diese Form ist. Weil, wie gesagt, Krishna hat zwei Formen. Einmal die Vyaktamurti und Avyaktamurti, wie hier beschrieben wird. Die Form, die man sehen kann und die man nicht sehen kann. Und wir haben die Segnung, dass wir einen Tempel haben und dass dort Detis stehen. Und wir haben die Segnung, dass wir in der Gemeinschaft von Devotis sind. Und soweit Devotis dort sind, wie ich schon in der Geschichte erzählt habe, dass Krishna ist sofort anwesend. Wir können sehen, dass wir sind so viele Devotis jetzt hier in einem Raum. Krishna wird hundertprozentig anwesend sein. Er ist anwesend. Und wenn nicht, dann haben wir wenigstens die Form auf dem Altar, die anwesend ist. Aber er ist dort. Es ist bloß, dass wir das Verständnis nicht richtig haben und wir langsam durch das Chanten des heiligen Namens dieses Verständnis wiederbekommen und dann sehen wir, oh, eigentlich kenne ich die Sache schon. Eigentlich, ne, da wird was wieder erweckt und denkst, ja, das ist wirklich was ich wahrscheinlich schon früher hatte, aber irgendwie verloren habe, weil ich in diese materielle Welt gekommen bin und ich habe halt, sag ich mal, den Geschmack verloren, Krishna zu dienen. So, dieser heilige Name kann dir helfen. Kann euch helfen, mir auch. Ich bin auch nicht frei von allem. Der heilige Name kann einem helfen, dass wir diese Beziehung wieder aufnehmen. Und dass wir glücklich werden können mit der Essenz vom Bhakti-Yoga. Die Essenz vom Bhakti-Yoga ist, dass wir so viel chanten, so viel Gemeinschaft mit Devotis haben wie möglich, dass wir Prasadam essen und über Krishna hören, dass wir Krishna im Geist haben, sozusagen 24 Stunden. Und das ist die Essenz, die im Bhakti-Yoga beschrieben wird. Wir sollen uns erinnern und Krishna bewusst werden. Und das Einfachste, um Krishna bewusst zu werden, ist das Chant des heiligen Namens. Und wie wir es bei jedem Samstag, Samstagsfest haben, wir haben es für 1,5 Stunden. Und da kann man sich wirklich vertiefen. Man kann wirklich sagen, Krishna, ich bin hier, ich bin da. Bitte erweise mir deine Barmherzigkeit. Ich will wirklich diese Beziehung wieder aufbauen, die ich verloren hatte. So. Und dies wird auch in diesem Vers sehr doll, sag ich mal, beschrieben, dass wir müssen unsere Beziehung mit Krishna aufbauen durch die Gemeinschaft der Devotees, durch das Verstehen der Schriften und durch das Chanten des heiligen Namens und verstehen, was seine Form ist und die Form Gottes ist. Die Form Gottes ist, wie auch beschrieben, der heilige Name selbst. Prabhupada hat einmal das Beispiel gegeben, dass der heilige Name nicht verschieden ist von Gott selber. Aber wie können wir das verstehen? Das ist die spirituelle Ebene, was dort passiert. Da geschieht was Spirituelles. Wenn wir zum Beispiel das Wort Wasser zum Beispiel nehmen. Ja, Wasser, an was denken wir denn? Wir denken an dieses Glas Wasser oder Wasser im Ozean oder sowas. Aber wenn wir zum Beispiel Wasser, 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 Wasser chanten, wird kein Wasser erscheinen. Weil es eine materielle Identifikation ist. So wird gesagt, dass wenn wir Krishna chanten und wirklich an Krishna glauben und wirklich da tief reingehen, wird Krishna auch erscheinen. Das ist die Barmherzigkeit, die er uns geben wird. Und der Beweis, dass er da ist, ist schon der heilige Name selber. Weil es wird gesagt, in Golokeda Premadan Harinam Sankirtan, dass der heilige Name kommt direkt aus der spirituellen Welt runter zu dieser Erde. Um uns ein Befreien zu geben und um uns näher zu Gott zu bringen. So finden wir uns wieder, wenn wir zum Tempel gehen und im Krishna-Bewusstsein sind, dass wir spontan meistens anfangen zu singen, tanzen oder wie spontan an Krishna denken. Weil Krishna kann man nicht vergessen. Er ist immer da. Auch Ich habe mich mit Devotis unterhalten, die für eine Zeit lang nicht so Krishna bewusst waren. Und die haben mir selbst gesagt, ich konnte einfach Krishna nicht vergessen, er war immer da. Warum? Weil dieser Eindruck gemacht wurde, dieses Samskar. Und Krishna kommt immer wieder durch seine Devotis, er erscheint speziell durch seinen heiligen Namen. So, die Essenz, die wir verstehen müssen, im Bhakti-Yoga, die Verbindung mit Gott, ist, dass wir eine persönliche Beziehung mit Gott haben können. Aber was wir dazu machen müssen, ist uns bemühen. Wir müssen eigenständig anfangen zu lernen und dann mit Devotees Gemeinschaft haben. Zum Tempel zum Beispiel gehen. Und ja. Wie spät haben wir es jetzt? Ja. Gibt es irgendwelche Fragen?
Ja, Hare Krishna, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe eine Frage, wie bekommt man Geschmack bei Chanten? Und warum ist das wichtig, Chanten auf die Japamala?
Okay. Also Geschmack wird übersetzt in Sanskrit als Ruchi. Und die Frage ist, wie man jetzt Geschmack bekommt. Es ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Antwort, die ich dir dabei geben kann. Und zwar ist es, wenn du Dinge nach einer gewissen Zeit immer wieder wiederholst, auch wenn die, sag ich mal, doof am Anfang sind, nach einer gewissen Zeit kommt dieser Geschmack von selber. Es ist ein selbstaufbauender Prozess. Aber es gibt einen Devot, er hat es sehr schön erklärt, dass Geschmack kommt einfach nur vom Tun, wenn man es tut. Man muss diese Dinge erstmal annehmen, man muss diese Dinge erstmal verstehen und machen. Nach einer gewissen Zeit, du strengst dich wirklich an, dieser Geschmack kommt von selber. Da muss man aber auch wissen, dass der heilige Name auch unabhängig ist. Das heißt, er kann sagen, okay, ich gebe dir ein bisschen Zeit, ich will deine Bemühungen sehen. Ne? Und nach einer gewissen Zeit wirst du sehen, oh, okay, so langsam fängst an, richtig, ja, das macht richtig Spaß, du freust dich, deine Java zu jammen, du freust dich, zum Kirtan zu gehen. Aber erstmal fängt es an mit den kleinen Schritten, dass man wirklich anfängt, stetig zu werden. Man fängt an zu chanten, das mag zum Anfang sehr, sehr anstrengend sein, man mag sehr Geist an, nee, jetzt muss ich schon wieder 16 Runden chanten, jetzt muss ich, ah, das und das. Und der Geist fängt halt an zu spielen. Aber man muss wirklich sagen, hey Krishna, man muss einen Weg finden, wie man sich den Geist richtig fixieren kann. Weil Krishna-Bewusstsein ist eine Wissenschaft, das ist nicht nur eine Religion oder sowas, es ist eine Wissenschaft, wo man wirklich sich konfrontiert mit seinem inneren Ich, mit dem Geist. Und man muss verstehen, wie der Geist halt wirkt und wie der Geist halt reagiert auf bestimmte Dinge. So, am Anfang mag das sehr, sehr hart sein. Und das ist, man kann es beschreiben mit einem Plastikcup, mit zum Beispiel so einem Cup. Wenn ich den jetzt falsch rum hinstellen würde und Wasser oben drauf tun würde, dann würde das ganze Wasser halt abprallen. Es würde nicht stehen bleiben. Würde nicht dort drauf bleiben. So wird das Wasser abprallen, so ist der Geist. Er will es nicht annehmen, er will diese Dinge nicht annehmen. So, aber was wir haben wollen, den gewünschten Effekt, den wir haben wollen, ist wie ein Stück Kleidung, was wir in Wasser tippen, also in Wasser reintun, und dann bleibt das Kleidungsstück halt nass. So wollen wir, dass der Geist die Dinge aufnimmt. Wie kann man jetzt den Geschmack zum heiligen Namen gewinnen? Ist, dass man wirklich diesen Schritt geht und sagt, Krishna, ich mach das für dich. Es ist ein ganz einfacher Prozess. Man denkt, manche Dinge sind so kompliziert und macht so ein Drama draus. Aber eigentlich ist der Prozess ganz einfach. Man muss wirklich stetig bleiben. Stetig beim heiligen Namen und stetig versuchen, den Wunsch zu vergrößern, den heiligen Namen kennenzulernen. Und so wird halt ja, der Geschmack wieder erlebt. Und dann zum Beispiel hast du gefragt, dass die Wichtigkeit des Chan des Japas. So, die Japa ist deine eigene, sag ich mal, kleine Welt, die du mit Krishna hast. Ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt im Kirtan sitzen, jeder ist um dich rum und du chantest und wir helfen uns gegenseitig, aber die Japa ist das Persönliches, die du mit Krishna hast. Du hast deinen eigenen kleinen Austausch mit Krishna. Du hast dein eigenes, sag ich mal, Telefonat mit Krishna. Ja, du kannst wirklich versuchen, Krishna, du chantest und chantest und kannst sagen, hey, ich will wirklich dein Diener sein, ich meine es ernst. Und Krishna wird dann auf diese Dinge auch antworten. Aber wir werden zum Anfang nicht verstehen, was seine Antworten sind. Weil wir nicht den gereinigten Geisteszustand haben. So, diese Japa hilft uns zu vertiefen, wer wir sind und wer Krishna ist. Eine richtige Beziehung mit ihm aufbauen. So, dieses Japa und Kirtan zum Beispiel ist wie so ein Balanceblatt, weißt du? Dass du auf einer Seite nur hast du Japa, auf der anderen Seite hast du Kirtan. Manche Leute machen mehr Kirtan als Japa und chanten gar keine Japa. Manche Leute chanten nur Japa und machen gar keinen Kirtan. Denn das ist halt die Waage im nicht im Gleichgewicht. So, beides muss da sein, um eine Beziehung mit Krishna gut aufbauen zu können. Weil Kirtan hilft uns, unsere Japa gut zu chanten. Und die Japa hilft uns, unser Kirtan. Weil die Sachen, die wir in der Japa erfahren, können wir im Kirtan rauslassen, sage ich mal. Ne? Und die Sachen, die wir im Kirtan erfahren, wir können die fürs nächste Mal für die Japa benutzen. Sagen, okay, dieses Gefühl, was ich da hatte, ich will das nochmal haben, und dann versuchst du deine eigene Zeit mit Krishna zu haben. So würde ich sagen, die Japa und das Kirtan müssen auf der gleichen Ebene von Wichtigkeit sein. So, die Japa ist, das ist jetzt meine Antwort dazu. Und der heilige Name, wie man Geschmack aufbauen muss, man muss Stetigkeit haben. Und nach einer gewissen Zeit kommen die Sachen auf. Das ist genauso wie es wird gesagt, eine Person, die Gelbsucht hat, ne, der ist Zuckerrohr. Zuckerrohr speziell. Und zum Anfang schmeckt es ganz bitter, total eklig. Und wenn er aufhören würde, dann würde seine Krankheit gar nicht weggehen. Aber wenn er stetig diese Dinge macht, dann wird er irgendwann merken, oh, ich werde gesund, Ich kann so langsam wieder schmecken. Dieser bittere Geschmack hört auf. So wird es beschrieben, dass wir müssen diese Zunge, die von Gelbsucht befallen ist, dass wir diese einfach stetig mit den süßen heiligen Namen. Ja. Gibt es noch andere Fragen? Wie schaut es mit der Zeit aus? Und okay. Und noch eine Frage vielleicht? Wenn man Zweifel im Krishna-Bewusstsein hat, und das ist eine Sache, die sehr, sehr oft aufkommt bei jedem Devoti, ist, dass man die Gemeinschaft von Devotis aufsucht. Warum die Gemeinschaft von Devotis aufsuchen? Die Frage. Ja. Also wie man auf Zweifel halt reagiert. Der beste Weg ist, Gemeinschaft von Devotis aufzusuchen. Weil die Devotis sind direkt in Beziehung mit Krishna. Und die können dir darüber erzählen und die können dir über die Erfahrung erzählen, die die mit Krishna gemacht haben. Was auch wichtig ist, um Zweifel vorzubeugen, sage ich mal, ist auch, dass man die Schriften regelmäßig liest. Weil darüber wirst du sehen, wer Krishna eigentlich ist. Und du wirst in deinem eigenen Leben merken, dass Krishna eigentlich dort ist. Dass Krishna mit dir ist. So, das heißt, dass man durch die Schriften wirst du erfahren, oh ja, da gibt es ja eine Person, du wirst es sehen in deinem eigenen Umfeld, du wirst Krishna mehr spüren. Und dann auch durch die Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft ist das, was dich prägt dann im Ende. Die Gemeinschaft gibt dir das, was du suchst. Und das, was du suchst, ist im Endeffekt Krishna. Krishna sagt ja selber, dass Devotees sind sein nächstes Stück oder das Liebste, was er hat. So, Krishna ist 100% mit ihm. Und wenn man Zweifel hat, dann ist es besser, Krishna, also seine Devotees aufzusuchen und mit ihnen darüber zu reden. Ich habe Zweifel, was kann ich machen? Ich habe die Probleme und...
Ich werde manchmal von Leuten gefragt, ob es einen Beweis gibt, für Krishna, also für Gott. Und ich kann nicht so richtig antworten. Hm. So, das ist sowas, ich meine, wenn man was behauptet, 10 Atome hier.
Ja.
Dann muss ich, also ich meine, ich verlange einen Beweis.
Ja, genau. Ich habe diese Frage auch sehr, sehr oft bekommen, als ich in New York war, dort Seva gemacht haben, weil wir sind halt 6 Stunden auf der Straße und da kommen so viele Leute an. Und sagen, what's your proof, you know? Was ist dein Beweis, dass es Gott gibt? Und da kann man einfach wirklich nur sagen, dass es ist eine individuelle Entwicklung, die man machen muss dort. Du kannst den Leuten nicht irgendwas vorschreiben. Man kann nicht sagen, oh, es gibt Gott, weil die Person muss erstmal er muss dieses Willen haben oder den Wunsch zu haben, um Gott kennenzulernen. Wenn er da ankommt und sagt, ja, zeig mir Gott, gibt es überhaupt Gott? Mit dieser Haltung sagen, weißt du, da merkt man, dass das falsche Ego bei ihm sehr groß ist und er will eigentlich gar nicht Gott sehen. Das Erste, was die Person haben muss, ist ein gutes Verständnis von sich selbst, dass die Person kein hohes Ego haben sollte, weil dann wird die Person es auch nicht aufnehmen wollen. Ein Challenge, die ich halt nur. Und dann die andere Sache ist, dass man halt dann anhand der Schriften erklären kann, wer Gott ist. Und man kann halt den Leuten auch die Schriften mitgeben, was sie lesen. Und was dann auch noch wichtig ist, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Weil du kannst aus deinen eigenen Erfahrungen sprechen, aber die mögen das, die vielleicht nicht glauben. Das heißt, die müssen dafür imstande sein, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Das heißt, dass sie auf ihrer eigenen Suche sein. Das habe ich auch vorher schon erklärt, wo dann halt eine Person kommen würde und sagen, ja, zeig mir Gott. Und das Beispiel habe ich gegeben mit der Party. Dass du würdest zu einer Party gehen, du bist halt dreckig angezogen und du musst halt eigentlich sauber ankommen. Da wird dir der Türsteher sagen, nein, kommst nicht rein. So muss es auch mit Gott sein, dass... Wenn du dort ankommst, wenn du Gott sehen willst, dann musst du mit einem gereinigten Herzen ankommen. So haben bestimmte Leute nicht die Kapazität, Dinge zu verstehen. So, deswegen, Leute brauchen ein offenes Herzen. Und das kannst du erreichen, um, weißt du, kleine Dinge zu geben, den Mahamantra, du kannst den Prasadam geben, und dass deren Bewusstsein gereinigt wird. Weil du kannst keinen ultimativen, sag ich mal, Proof geben, dass, okay, es gibt Gott, wenn die nicht bereit dazu sind. Srimad Bhagavad Gita ki.
Jai.
Srimad Prabhupada ki.
Jai.
Jai Gaura Premanand.
Jai Gaura.